Inforadio. Die Wirtschaftsdoku.
Hallo, grüßt euch.
Hallo.
Bruder Christoph ist Mönch und stellvertretender Leiter der Suppenküche des Franziskanerklosters an der Wollangstraße in Pankow. Die gibt es schon seit 30 Jahren. Suppenküche, Kleiderkammer und Hygienestation. All das bietet das Franziskanerkloster Bedürftigen. Darunter sind auch Obdach- und Wohnungslose. Von ihnen gibt es in Berlin geschätzt mehr als 50.000. Was für sie in der Stadt getan wird, darum geht es jetzt in der Wirtschaftsdoku mit Anja Dobrodinsky. In der Pandemie macht die Suppenküche immer erst um kurz vor eins auf. Trotzdem stehen schon am Morgen etliche Menschen in der Schlange. Bruder Christoph nennt sie Stammgäste. Auf dem gepflasterten Boden sind im Abstand von 1,50 Meter Markierungen aufgeklebt. Auf vielen liegt etwas.
Hier werden aber schon Plätze reserviert. Das ist so ähnlich wie mit der Liegestuhl und dem Handtuch. Hier sind es Plastiktüten und Taschen.
Ganz vorne in der Schlange sitzt Alex, ein großer, massiger Mann, vielleicht Mitte 50. Er kommt seit 9 Jahren fast jeden Tag. Wegen der Unterhaltung mit den anderen Stammgästen und wegen des guten Essens.
Das ist ja das Einzige, was mich noch am Leben erhält. Weil sonst müsste ich verhungern, glaube ich. Wenn ich das jetzt hier nicht hätte, würde ich verhungern.
2 Jahre lang hatte Alex keine eigene Wohnung und lebte in 2 Heimen für obdachlose Männer in Neukölln und Pankow. Die Sozialberaterin in der Unterkunft bot ihm Wohnungen an. Es war aber nie das Richtige dabei, sagt Alex. Mal gab es kein Bad, mal war die Bleibe weit draußen am Rand der Stadt. Dann hatte er Glück und bekam eine möblierte Wohnung bei einer privaten Vermieterin in der Nähe.
Der vor mir drinne war, der war da auch in diesem Heim und der hat für mich bei der Frau vor ihr gesprochen. Und so brauchte ich bis 1/2 Stunde mit ihr und schon hatte ich meinen Vertrag.
Mit Alex kommen jeden Tag alte Leute mit geringer Rente, psychisch belastete Menschen, Alleinerziehende mit Kindern, Langzeitarbeitslose und eben auch Obdach- und Wohnungslose, erzählt Bruder Christoph.
Vorne beim S-Bahnhof hatten wir auf der linken Seite 2 obdachlose Männer. Da haben wir es jetzt geschafft, mit ihnen zusammen sie auf den Weg zu bringen, dass sie jetzt eine Unterkunft haben.
Oft dauert es Monate oder Jahre, bis die Betroffenen solche Hilfe annehmen. Im Franziskanerkloster gibt es einen warmen Eintopf, Brot und Nachtisch. Jeden Tag werden um die 200 Menschen versorgt. Außerdem gibt es Lebensmittel zum Mitnehmen. Das Kloster hat eine Kleiderkammer, aus der sich jeder Bedürftige einmal im Monat etwas aussuchen kann. Obdachlose dürfen öfter kommen.
Wenn man sich vorstellt, die leben die ganze Zeit auf der Straße unter der Brücke. Die Kleidung verdreckt sehr schnell und teilweise lässt sie sich nicht mehr waschen. Oder verschleißt auch schneller, wenn man mal an der Wand dran schrubbt oder, es entstehen Löcher.
Die Kleider stammen aus Spenden. Die werden in großen Säcken angeliefert, sortiert und dann an die Bedürftigen verteilt. Gerade werden Wintersachen gebraucht, vor allem für Männer. Bruder Christoph erklärt, was noch fehlt.
Momentan haben wir ein bisschen Probleme mit langen Unterhosen und Unterhosen in L und M, die fehlen uns arg.
In einer Hygienestation können die Bedürftigen duschen, sich die Haare schneiden und die Wäsche waschen lassen. 2-mal in der Woche hat eine Sozialpädagogin ein offenes Ohr. Damit das alles funktioniert, ist das Kloster auf Spenden angewiesen und auf ehrenamtliches Engagement. Es gibt regelmäßig Führungen durch die Suppenküche. Interessierte können dann die Arbeit ausprobieren. Besonders beeindruckt hat Bruder Christoph einen Ehrenamtlicher, der aus Syrien nach Deutschland kam.
Der hat uns angefragt, hier mitarbeiten zu dürfen, weil er so viel Gutes hier von Deutschland bekommen hat und er möchte auch wieder was zurückgeben. Und das fand ich ganz, ganz beeindruckend.
In einer Hygienestation können die Bedürftigen duschen, sich die Haare schneiden und die Wäsche waschen lassen. 2-mal in der Woche hat eine Sozialpädagogin ein offenes Ohr. Damit das alles funktioniert, ist das Kloster auf Spenden angewiesen und auf ehrenamtliches Engagement. Wer in Berlin keine Wohnung hat, lebt in Gemeinschaftsunterkünften oder betreuten Wohnprojekten. Viele kommen als Couchsurfer bei Freunden, Verwandten oder Bekannten unter. Und dann gibt es die, die auf der Straße leben. In einer stadtweiten Zählung kamen 2000 Obdachlose zusammen. Fast die Hälfte der befragten Menschen gab an, schon mehr als 3 Jahre dort zu leben, erklärt Stefan Strauß, der Sprecher der Senatsverwaltung für Soziales.
Es war eine freiwillige Zählung, keine Zwangszählung. Und wir haben natürlich auch nur auf den öffentlichen Straßen und Plätzen gezählt, nicht auf Privatgelände, nicht in Hausruinen oder in Verstecken, in denen Obdachlose übernachten.
Für Unterbringung und Hilfeleistung gibt die Stadt viel Geld aus. Allein für eine Übernachtung in einer Notunterkunft werden mehr als 70 Euro pro Person fällig. Millionen Euro fließen zudem in Sozialarbeit, medizinische Hilfen und Hygieneangebote. Insgesamt kostet das Berlin jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag. Das ist viel mehr, als die Miete für entsprechende Wohnungen kosten würde. Der Masterplan der Senatsverwaltung für Soziales schlägt deshalb eine andere Strategie vor.
Darum ist dieser Paradigmenwechsel darauf ausgerichtet, Menschen in Wohnungen unterzubringen und nicht mehr in befristeten Unterkünften oder in Einrichtungen der Kältehilfe. Wir sind damit natürlich bei einem ganz großen Problem. Wo kommt die Wohnung her?
Die landeseigenen Wohnungsunternehmen sollten eigentlich eine bestimmte Quote an Wohnungen für Obdach- und Wohnungslose bereitstellen. Der früheren Sozialsenatorin Elke Breitenbach schwebten 10% vor. Doch diese Idee schaffte es nicht durch die Koalitionsverhandlungen. Solange es keine Quote gibt, gilt eine Vereinbarung zwischen Senat und kommunalen Wohnungsunternehmen. Die sollen 2500 Wohnungen zur Verfügung stellen. Tatsächlich boten die Wohnungsbaugesellschaften aber nur gut die Hälfte. Solange es nicht genügend Wohnungen gibt, müssen die Betroffenen weiter temporär untergebracht werden. Dazu hat die Stadt ein Pilotprojekt gestartet. Ein zentrales, berlinweites Register für solche Unterkünfte, die gesamtstädtische Unterbringung, erklärt Stefan Strauß von der Senatssozialverwaltung.
Wir sind jetzt in der Phase, wo wir mit zwei Bezirken, mit Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte und mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, dieses neue System ausprobieren.
Notunterkünfte nur für eine Nacht soll es irgendwann nicht mehr geben. Stattdessen sollen mehr 24-7-Unterkünfte eingerichtet werden. Hier können die Betroffenen länger bleiben, bekommen 3 Mahlzeiten und eine mehrsprachige Sozialberatung. Die neue Sozialsenatorin Katja Kipping hat sich jedenfalls in einer ihrer ersten Amtshandlungen mit der Obdachlosigkeit beschäftigt. Im Dezember begleitete sie die Sozialarbeiter der Berliner Stadtmission bei ihrem Nachteinsatz mit dem Kältebus. Wird in Berlin jemand obdach- oder wohnungslos, sind die Bezirke verantwortlich. In jedem gibt es eine Fachstelle für das Thema. Dort arbeiten nicht nur Sozialarbeiterinnen. Die Teams sind auch mit Gerichten, Vermietern und Jobcentern vernetzt. Jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 12 empfängt die Fachstelle Soziale Wohnhilfe in Charlottenburg-Wilmersdorf wohnungs- und obdachlose Menschen. Leiterin Kirsten Grobe-Pries.
Der erklärt sich dann, dass er wohnungslos ist, dass er möglicherweise seine Wohnung durch eine Zwangsräumung verloren hat oder aber hier in Berlin gestrandet ist oder schon lange auf der Straße lebt und einfach jetzt sagt, ich möchte unbedingt untergebracht werden.
Zuerst wird geschaut, ob der Bezirk zuständig ist. Das ist der Fall, wenn die frühere Wohnung in der Betroffenen hier lag. Für gestrandete Menschen ist Charlottenburg-Wilmersdorf zuständig, wenn sie im April geboren sind. Mit einem Dach über dem Kopf kann die Fachstelle immer am selben Tag dienen, sagt Grobe-Pries. Die Betroffenen werden in ein Wohnheim, ein Hotel oder eine Pension vermittelt. In Zukunft sollen die Sozialarbeiter sich nicht mehr täglich durch alle Unterkünfte telefonieren müssen. Dazu wurde in dem Pilotprojekt die zentrale berlinweite Datenbank eingerichtet. Bisher sind aber nur wenige Heime erfasst.
Da sind vielleicht pro Sprechtag 3-4 Plätze frei. Alleine bei uns im Bezirk brauchen wir aber eher zwischen 15 und 30 Plätze.
In Kürze sollen mehr Bezirke und Unterkünfte dazukommen. Die allermeisten Obdach- und Wohnungslosen kommen zuerst in eine Gemeinschaftsunterkunft. Wohnungen gibt es bisher nur nach Wartezeit. Kirsten Grobe-Pries von der Fachstelle Soziale Wohnhilfe ist dennoch froh, dass die Warteliste langsam abgebaut wird. Die Wohnungen kommen vor allem von den landeseigenen Unternehmen.
Der einzige Haken ist der, dass über diese Verträge, die abgeschlossen sind zwischen dem Land Berlin und den Wohnungsbaugesellschaften, dass es vor allen Dingen um Einzimmerwohnungen geht. Und jetzt durch den Zuzug von vielen auch ehemals geflüchteten Familien brauchen wir eigentlich viel mehr größere Wohnungen. Also Wohnungslose sind plötzlich Familien.
Wer auch immer in die Sprechstunde kommt, im Bezirk macht immer ein Sozialpädagoge die Erstberatung. Die Kollegen haben alle eine psychologische Ausbildung. Wenn nötig, kann die Fachstelle auch Termine mit Psychotherapeuten vermitteln. Allerdings ist es oft gar nicht so einfach, die Betroffenen dazu zu bringen, diese Hilfe auch anzunehmen. Wichtig ist auch die Vernetzung der Fachstellen mit Jobcentern und Gerichten. So können sie vorbeugen.
Wenn uns irgendwie zu Ohren kommt oder die Amtsgerichte uns anschreiben, dass da Mietrückstände und eine Räumungsklage vorliegen, dass wir sofort innerhalb von 2 Tagen die Menschen anschreiben. Und wenn die nach 8 Tagen sich nicht gemeldet haben, dann werden wir aufsuchen tätig.
Haben betroffene Hartz-IV-Empfänger Mietschulden, kann die Fachstelle sogar dafür sorgen, dass das Jobcenter die Schulden vorschießt. Ein zentraler Punkt des Masterplans zur Überwindung der Obdachlosigkeit bis 2030 ist das Prinzip Housing First. Das bedeutet, dass Betroffene als allererstes und ohne Bedingungen eine eigene Wohnung bekommen sollen. Alles Weitere folgt dann später. Bisher galt, wer keine Wohnung hat, muss sich erst eine erarbeiten. So handhaben das üblicherweise die Behörden in Berlin, in anderen deutschen Städten und auch in europäischen Nachbarländern. Corinna Münchow vom Pilotprojekt Housing First Berlin.
Da stand oft im Vordergrund, dass man erstmal seine Schulden regulieren soll, dass man seine Suchterkrankungen in den Griff bekommt. Man sollte erst therapiert werden, stabil werden, um dann in eine eigene Wohnung zu ziehen.
Das funktioniere bei vielen Menschen, bei vielen aber auch nicht, sagt Münchow. Das Pilotprojekt Housing First Berlin hat in den vergangenen 3 Jahren deshalb einen anderen Ansatz ausprobiert. Wohnungs- und Obdachlose bekamen hier als erste Maßnahme eine eigene Wohnung. Und dazu all die Hilfe, die sie brauchten und wollten. Berlin ist nicht die erste Stadt, die Housing First testet. Inzwischen gibt es mehrere Studien.
Alle bewegen sich eigentlich so in dem Bereich zwischen 70-95% Erfolg. Und Erfolg wird gemessen, ob jemand auch nach mehreren Jahren eben noch in seiner Wohnung lebt.
Housing First Berlin hat in den vergangenen 3 Jahren gut 40 Wohnungen vermittelt. Die allermeisten Teilnehmer hatten vorher mehr als 3 Jahre lang keine eigene Wohnung. Sie lebten auf der Straße oder in Wohnheimen. Die Housing First Wohnungen haben ihnen Stabilität gebracht. Nur eine Handvoll Menschen ist wieder ausgezogen. Das Schwesterprojekt Housing First für Frauen hat noch einmal rund 40 Betroffene vermittelt. Corinna Münchow erklärt, woher die Wohnungen kommen.
Von fast allen städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben wir auch Wohnungen bekommen. Es sind aber auch private Vermieterinnen ausschließlich dabei, die auf uns zugekommen sind.
Auch mit der Deutsche Wohnen kooperiert Housing First Berlin. Außerdem haben 2 Genossenschaften Wohnungen angeboten. Die neue Regierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, weiter auf das Prinzip Housing First zu setzen. Das freut Corinna Münchow.
So wie wir aufgestellt sind im Moment, können wir auf jeden Fall weitermachen. Da gibt es jetzt keine Sorge, dass dieses Projekt jetzt wieder eingestampft wird. Also es ist politisch sehr gewollt.
Die Frage sei nun, welchen Stellenwert Housing First bekommen wird, wie stark das Projekt wachsen kann. Denn das müsse es, sagt Münchow. 80 Menschen seien zwar eine gute Größe für ein Pilotprojekt, und mit dem jetzigen Personal und den Kooperationen, die Housing First Berlin mit Vermietern geschlossen hat, könnten in diesem Jahr weitere 40 Wohnungen vermittelt werden. Für eine Stadt wie Berlin sei das aber natürlich viel zu wenig. Mehreren 100 Menschen mussten die Mitarbeitermangelskapazitäten absagen. Die Senatssozialverwaltung möchte Housing First deshalb dauerhaft finanzieren. 1,3 Millionen Euro jährlich sollen dafür bereitgestellt werden. Außerdem hat die Berliner Politik beschlossen, dass, wenn Wohnungslosigkeit droht, die Miete für eine angemessene Wohnung auch dann übernommen wird, wenn sie über den Richtwerten liegt. Denn das ist meist immer noch billiger als die hohen Tagessätze für eine Notunterkunft. Trotz aller Bemühungen leben noch immer mehrere tausend Obdachlose in Berlin. Die meisten Passanten eilen an ihnen vorbei. Wer mehr über sie und ihr Leben erfahren möchte, kann sich von ehemaligen Obdachlosen durch die Stadt führen lassen. Der Verein Querstadt ein bietet regelmäßig solche Touren an. 4 Stadtführer arbeiten für Querstadt ein. Jeder führt die Gäste woanders hin. Denn jeder geht mit ihnen an Orte seines eigenen Lebens. Klaus Seilwinder macht seit 6 Jahren Führungen. Er lebte von 2002 bis 2009 auf der Straße.
Meine Tour beginnt zum Beispiel am Spittelmarkt. Am Spittelmarkt habe ich 3 Jahre auf diesem Spielplatz verbracht, bis die große Brauerei da losging, 2006. Und das war sozusagen mein Lebensmittelpunkt.
2002 kam er aus Brandenburg nach Berlin. Er hatte als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft gearbeitet. Doch dann hatte es Probleme mit den Bauern gegeben.
Und anstatt die zu lösen, bin ich die typische Variante eines Alkoholikers gegangen. Erst habe ich mir die Probleme schön gesoffen, dann habe ich sie mir weggesoffen und irgendwann bin ich dann vor dem Problem weggerannt.
Eigentlich wollte er weiter und sich einen anderen Job in der Landwirtschaft suchen. Aber dann blieb er bei einer Gruppe Obdachloser am Bahnhof und vergaß seine Pläne. Er hatte keine Grundsicherung, keine Krankenversicherung, nicht einmal einen Ausweis. Nachts schlief er in einem Häuschen auf dem Spielplatz am Spittelmarkt, auch bei Minusgraden. Er sammelte Pfandflaschen und geriet dabei auch in körperliche Auseinandersetzungen, die ihn ins Krankenhaus brachten. Irgendwann bot eine Familie aus der Nähe ihm Hilfe an.
Ich bin schon ein paar Mal vorher abgeblitzt, wo ich alleine auf Sozialämtern war, weil ich keine Papiere hatte. Man hat mir aber auch nicht gesagt, wie ich an Papiere komme und so.
Mit der Hilfe seiner Patenfamilie, wie er sie nennt, und eines guten Freundes, der ihn bei sich wohnen ließ, schaffte es Klaus Seilwinder nach 7 Jahren auf der Straße Papiere zu bekommen. 2009 zog er in eine Unterkunft der Stadtmission. Von dort aus ging es dann in eine Einrichtung des sozialen Trägers GBW.
Das ist ein therapeutisches Wohnen für alkoholkranke, nicht abstinenzfähige Männer. Und da habe ich mich selber beworben, nach einer Wartezeit von fast einem halben, dreiviertel Jahr, könnte ich denn da unterkommen.
Heute ist Klaus Seilwinder Mitte 60 und hat wieder eine eigene Wohnung. Vom Alkohol ist er weg. Jeden Sonntag führen er und seine Kollegen nun Interessierte auf den eigenen Spuren durch Berlin. Mehr als 4000 Führungen fanden inzwischen statt. Es gibt nicht nur offene Gruppen am Wochenende, sondern auch Führungen für Schulklassen und Gruppen des Bundesfreiwilligendienstes. Mit einer App können Interessierte auch ganz ohne Stadtführer den eigenen Kiez mit anderen Augen sehen. Klaus Seilwinder hofft, dass die Führungen helfen, Berührungsängste und auch Vorurteile gegenüber Obdachlosen abzubauen. Im Sommer wird es übrigens die nächste Obdachlosenzählung geben. Das war die Wirtschaftsdoku mit einem Blick darauf, was in Berlin für Obdach- und wohnungslose Menschen getan wird. Mein Name ist Anja Dobrodinsky. Vielen Dank fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.